gesunde Mitarbeiter sind zufriedene Mitarbeiter. Das macht Resilienz, das machen Workshops, das kann ich entwickeln, dass ich diese Mitarbeiter partizipieren lasse und sich hereinhole ins Boot. Dass man die Mitarbeiter mitnimmt und auch sich klar macht, dass das ein sehr hilfreiches Instrument ist, seine Resilienz zu stärken. Es geht nur mit den Mitarbeitern, es geht nicht ohne Mitarbeiter.
Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Thema in dieser Folge: So steigerst du die Resilienz in deinem Unternehmen. Mit Resilienztrainer Karl Alma. Und hier ist euer Host und für Gründerredakteurin Elena Todewa.
Die Fähigkeit eines Unternehmens, sich an Herausforderungen anzupassen, Rückschläge zu überwinden und aus Schwierigkeiten gestärkt hervorzugehen, diese Fähigkeit ist notwendig für langfristigen Erfolg. Wie ihr eure Mitarbeiter und Führungskräfte widerstandsfähiger macht, erklärt uns heute Karl Alma. Karl ist Resilienztrainer und Autor verschiedener Publikationen zum Thema Widerstandsfähigkeit. Außerdem hat er einen YouTube-Kanal, in dem er Resilienz und wie du sie stärkst, auf einfache Weise erklärt. Karl, herzlich willkommen im Podcast.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Karl, was genau zeichnet resiliente Mitarbeiter aus?
Resiliente Mitarbeiter verstehen es auch in schwierigen Situationen, die Ruhe zu bewahren, können auch in Problemen sehr schnell in eine Lösung kommen und ja, wissen auch, wie man mit Stress gut umgehen kann, gerade in stressige Zeiten. Und ja, können auch durch Eigenverantwortung Dinge selbst in die Hand nehmen. Und ich glaube, das sind so wichtige Eigenschaften, die resiliente Mitarbeiter mitbringen.
Mhm. Wir haben jetzt von der Mitarbeiterseite gesprochen. Jetzt würde ich gerne über die Führungsperspektive reden. Warum ist Resilienz in der Unternehmensführung unverzichtbar?
Gerade Führungskräfte sind eine Vorbildrolle. Also Führungskräfte sind ja die entscheidenden Hebel, um auch in Unternehmen auf gute Lösungen zu kommen, auch Mitarbeiterzufriedenheit. Ja. Mitarbeiter kündigen ja nicht wegen dem Unternehmen, sondern sehr oft auch wegen den Führungskräften. Mhm. Und darum ist es auch entscheidend, dass Führungskräfte mit gutem Beispiel vorangehen, auch in schwierigen Situationen Ruhe bewahren können, zu Lösungen kommen können, auch den Blick und auch gewisse Ziele und Werte vorleben, damit auch die Mitarbeiter sozusagen auf die Führungskräfte aufschauen können und sagen, ja, das ist wirklich ein cooler Typ oder eine coole Frau, da kann ich aufschauen, da kann ich was mitnehmen. Und darum ist auch ganz wichtig, dass die Führungskräfte selbst resilient sind oder sich damit beschäftigen, mit dem Thema Resilienz. Denn gerade Führungskräfte müssen ja diese schwierigen Situationen immer wieder lösen. Und dementsprechend ist es umso wichtiger, dass sie da auch Ruhe bewahren können und auch mit Stress gut umgehen können.
Mhm. Ruhig bleiben und mit Stress umgehen können. Gut, auf YouTube sprichst du von Resilienzfaktoren, die dazu beitragen, Widerstandskraft im Unternehmen zu stärken. Welche Resilienzfaktoren sind das?
Da gibt es eben unterschiedliche Ansätze. Ein sehr wichtiger Faktor zum Beispiel ist die Ziel- und Zukunftsorientierung. Das hat auch sehr viel mit Wertorientierung zu tun. Das merkt man auch als Unternehmen, die auch sich nicht nur jetzt auf ein klassisches Zahlenziel festigen, sondern auch auf welche Werte dahinter stehen, ist einmal ein Faktor. Das Thema Eigenverantwortung, sprich auch den Mitarbeitern Verantwortung übergeben, ja, nicht nur kontrollieren und alle Dinge machen können, sondern auch Mitarbeiter verstehen, Eigenverantwortung zu tragen. Aber auch der Faktor zum Beispiel soziale Beziehungen, also Teamorientierung, wie gehen wir einander miteinander in der Kommunikation und wie gehen wir als Team um? Sind wir da auf Augenhöhe oder gibt es sozusagen von oben nach unten Kommunikation? Auch wertschätzende Kommunikation gehört da dazu.
Mhm.
Das Thema Lösungsorientierung ist ein Faktor, ja, dass ich sehr schnell verstehe, nicht da irgendwie in einem Problemtrance zu verharren, sondern dass ich es verstehe, schnell in eine Lösung zu kommen, Kreativität zu fördern, ist ein Faktor. Das Thema Akzeptanz, zu erkennen, was kann ich ändern, was kann ich nicht verändern. Und eine Situation, die zum Beispiel, auch wenn sie unangenehm ist, dass ich sie schnell akzeptieren kann, ist ein Faktor, ein persönlicher Faktor. Das Thema Optimismus, auch die Dinge positiv zu sehen, auch wenn sie schwierig sind. Das sind alles wichtige Resilienzfaktoren, die Mitarbeiter durchaus auch stärken können, um so auch selbst Eigensteuerung, also auch mit Stress umzugehen, Emotionen zu steuern und auch wahrzunehmen. Was brauche ich denn? Selbstwahrnehmung. Welche Bedürfnisse brauche ich? Brauche ich gerade eine Pause? Ja? Wie geht es mir gerade? Auch das sind alles wichtige Faktoren, die man trainieren kann und die man stärken kann.
Mhm. Und hast du vielleicht ein konkretes Beispiel aus deiner Praxis für ein resilientes Unternehmen?
Ja, ich habe zum Beispiel eine Kundenversicherung, VV-Versicherung. Die gehen das ja auch strukturiert daran, haben auf der einen Seite die Möglichkeit für Mitarbeiter gegeben, auch wirklich Seminare, sich damit bewusst auseinanderzusetzen, aber auch ganz wichtig, auch Führungskräfte auf das Thema sensibilisiert, dass sie sich selbst gut führen können auf der einen Seite, aber natürlich auch, dass sie in der Vorbildwirkung diese Rolle übernehmen können, zu sagen, ja, meine Führungskräfte sind fit, sind gut drauf, können auch auf ihre Gesundheit achten, können sich selbst regulieren und sind dann auch gutes Vorbild, können auch natürlich ihre Mitarbeiter besser steuern und unterstützen. Ja. Und dann im nächsten Schritt geht es dann weiter zur Teamresilienz. Ja. Wie kann das gesamte Team besser resilient werden? Wie kann das gesamte Team besser kommunizieren, besser zusammenarbeiten, auf Augenhöhe zusammenarbeiten, neue Ideen entwickeln, sozusagen auch eine Meeting-Kultur daraus zu entwickeln. Ja. Wie gehen wir in Meetings um? Kommunizieren wir miteinander und wie können wir dadurch auch auf der Metaebene, jetzt nicht bei einem Zahlenziel, sondern sagen, okay, wir sind ein Team und wir haben ein eigenes Leitbild für uns entwickelt und dieses Team geht dann auch im Unternehmen nochmal spezifisch darauf ein und das verstärkt auch dieses Zusammengehörigkeitsgefühl und so schließt sich das Bild auch ganz gut, dass man eben von der Führungsebene über die Mitarbeiter, über die Teamkultur hinunterbricht auf die einzelnen Maßnahmen. Ja, wie gehen wir mit E-Mails herum? Wie gehen wir mit Kommunikation um? Wie schaffen wir Meetings? Wie machen wir eine Pausenkultur? Und all das zusammen führt dann eben zu mehr Resilienz im Unternehmen und zu mehr Resilienz bei den Mitarbeitern.
Mhm. Okay, super spannendes Beispiel. Das war jetzt natürlich etwas auf der Metaebene, also die Resilienzfaktoren haben uns jetzt erklärt, was dazu beiträgt, Widerstandskraft im Unternehmen zu stärken. Gehen wir jetzt ein bisschen ins Detail. Wie steigere ich konkret die Resilienz in meinem Business?
Ganz konkret, also auf Unternehmensseite ist es immer wichtig, Werte zu definieren. Und das heißt jetzt nicht irgendwelche theoretischen Werte, wo ich sage, okay, das pinne ich mir irgendwo auf die Plakatwand und dann sage ich, ja, das sind jetzt meine Werte, sondern es muss auch gelebt werden. Ja. Das heißt auch gemeinsam entwickelt werden auf der einen Seite mit den Unternehmen, mit den Mitarbeitern, mit den Führungskräften. Das ist immer der zweite wichtigste Faktor, ist eben diese resiliente Führungskultur. Das heißt auch, dass der Mensch im Mittelpunkt steht, auch Gesundheit als Faktor zu sieht und nicht nur der Mensch als Zahlenwerk gesehen wird, dass man auch konkret den Mitarbeitern ein Angebot macht, wie sie gemeinsam ihre Resilienz stärken. Das kann eben durch Weiterbildung sein, das kann aber auch durch Freizeitangebote sein. Und auch in der Teamkommunikation, wertschätzende Kommunikation. Wie gehen wir miteinander um? Und da muss es auch klare Regeln geben. Ja. Was ist erwünscht, was ist nicht erwünscht? Ein Anruf nach 21 Uhr zum Beispiel ist nicht mehr erwünscht, dass man das auch klar kommuniziert und sagt, okay, auch ihr Führungskräfte, bitte, haltet euch an Uhrzeiten, haltet euch an Freizeit, schaut, dass die Mitarbeiter auch Pause machen. Und all das muss man auch klar definieren und auch gemeinsam dann erarbeiten in einem Workshop. Okay, was sind denn unsere gemeinsamen Regeln? Und dann tagtäglich an diesen Regeln arbeiten und auch dementsprechend leben.
Also ich höre auch ganz stark heraus, dass das nicht nur irgendwie bottom-top, sondern auch von top-bottom kommen muss.
Ganz, ganz wichtig. Man muss die Mitarbeiter mit einbinden in Workshops, in Meinungen, in Umfragen, um auch zu sehen, dass man gemeinsam was erarbeitet, ja, weil es bringt nichts, dass da quasi Führungskraft stellt eine Regel und sagt so, ihr haltet jetzt alle bitte daran, wenn niemand damit etwas anfangen kann, dann wird es auch nicht umgesetzt. Dementsprechend ist dann auch keine Zufriedenheit. Da hat sehr viel der Faktor Eigenverantwortung. Ja. Das geht ja auch darum, Meinungen einzuholen und dadurch auch diese Bindung ans Unternehmen zu stärken. Weil wenn ich wahrgenommen werde, wenn ich wertgeschätzt werde, wenn meine Meinung etwas wert ist und das gemeinsam erarbeitet wird, dann wird ja das ja auch umgesetzt. Und dann steigt auch die Arbeitsmitarbeiterzufriedenheit dadurch, weil man einfach sich als Ganzes sieht und nicht nur als ausführende Person. Ja.
Das betrifft jetzt die Werte. Und wie sieht's aus mit der Vision?
Auch bei der Vision ganz, ganz wichtig zu sagen, wo wollen wir hingehen? Wofür stehen wir? Eine Vision, gemeinsam eine Vision zu entwickeln, was können wir als Unternehmen bewirken für die Gesellschaft, aber auch für uns intern? Wo wollen wir hin? Wo stehen wir? Und das gemeinsam zu entwickeln, das gibt irrsinnige starke Bindung zum Unternehmen, weil das natürlich ein ganz anderer Ansatz ist, als zu sagen, okay, da gibt es eine Vision, da hat der Geschäftsführer oder Geschäftsführerin eine Idee und dann alle rennen diese Idee hinterher, sondern es geht ja auch um Partizipation, also um Teilnahme. Ja. Man hat ja auch Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter sind ja irrsinnig wertvolle Ressourcen, die können ja irrsinnig viel mit hineinbringen in das Unternehmen. Und wenn die das mit hineinbringen dürfen, schafft man auch Identifikation. Ja, das ist so ein Anker in so einem Unternehmen. Und gerade in Zeiten der Fachkräftemangel, wo man sagt, okay, wo sind denn die guten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Gerade da ist es ganz, ganz wichtig, da Dinge gemeinsam zu entwickeln, weil dann kommt man auch zu einer höheren Mitarbeiterbindung und zur höheren Mitarbeiterzufriedenheit.
Und schafft Vertrauen.
Genau.
Und welche Rolle spielt die Unternehmenskultur bei der Entwicklung von Resilienz?
Die Unternehmenskultur, da geht es sehr viel um Wertschätzung. Auch das Thema soziale Beziehungen. Ja. Wie möchten wir gemeinsam kommunizieren? Auch zu sagen, okay, das sind Werte, die möchten wir verteidigen, ja, wie Freundlichkeit zum Beispiel kann ein Wert sein. Wo wir sagen, wir als Unternehmen möchten freundlich sein und wir haben einen respektvollen Umgang miteinander. Und das muss ich auch in der Unternehmenskultur leben und umsetzen. Und das ist dann auch so ein Rückgrat. Ja. Das ist ja auch für die Gesundheit der Mitarbeiter ganz, ganz entscheidend. Weil gerade eine Unternehmenskultur, und das merkt man immer dann, wenn man in Unternehmen reinkommt, wo es das nicht gibt, ja, wo es ganz, ganz harte Kommunikation gibt, was es so Befehlsformen gibt, Unfreundlichkeiten gibt. Das wirkt sich auf die Gesundheit aus negativ. Und wenn man Unternehmenskultur auch pflegt mit dieser Wert, sozusagen als Wertekompass, ja, dann hat man auch so einen Anker, den auch die Führungskräfte vorleben können und die Mitarbeiter sozusagen alle gemeinsam an einen Strang ziehen können, und spielt eine ganz wesentliche Rolle.
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
Und wie sieht's aus mit der Fehlerkultur? Also wie kann zum Beispiel eine positive Fehlerkultur Resilienz fördern?
Ist gerade in unserer Gesellschaft ein ganz schwieriges Thema, weil wir aus der Schule schon gelernt haben, quasi jeder Fehler ist ein Minus, ja. Jeder Rotstrich wird angekreidet. Aber gerade da ist es auch, sich bewusst mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil gerade Fehlerkultur fördert ja nicht nur jetzt die persönliche Fähigkeiten. Also ich kann ja aus Fehlern kann ich lernen. Fehler, anders buchstabiert, bedeutet der Helfer. Ja. Wie sehe ich denn die Fehler? Ja. Eine gute, kann man sich gut merken, Fehler ist gleich Helfer. Und das sich auch bewusst anzusprechen, zu sagen, es gibt auch Unternehmen, die einmal im Monat, dann treffen sie sich und jeder erzählt über seinen größten Fehler dieses Monats, ja, zum Beispiel. Ja. Oder einmal im halben Jahr. Ja. Um auch sich ganz proaktiv aus diesen Fehlern lernen zu können. Und da ist auch die Führungskraft eine ganz wesentliche Rolle, zu sagen, okay, der ist schuld, sondern okay, da haben wir einen Fehler gemacht. Wo ist der systematische Fehler? Was können wir daraus lernen? Wie können wir das nächste Mal besser machen? Und das hilft ganz, ganz wesentlich. Erstens für mich selbst, für meine persönliche Gesundheit. Also ich habe kein schlechtes Gewissen, ich habe keine Schuldgefühle, sondern wir sehen den Fehler als Helfer. Ja. Mhm. Und das hilft mir natürlich auch in der Eigensteuerung, in meiner Selbstwahrnehmung. Für mich selbst, ich bin nicht mehr schuldig, wenn ich einen Fehler mache, sondern ich habe einen Fehler gemacht und ich kann daraus lernen. Und das hilft den Mitarbeitern, hilft den Führungskräften, aber auch den Unternehmen, weil einfach Kreativprozesse, neue Lösungen, Systemänderungen dadurch viel leichter umgesetzt werden können.
Schafft auch Transparenz, was auch nicht unwichtig ist. Ja. Okay, das waren jetzt einzelne Elemente. Wo fange ich an? Also was sind die einzelnen Schritte und welche Schritte sind notwendig, damit ich eine resiliente Unternehmenskultur aufbauen kann?
Starten durch mit dem Ist-Zustand und mit einem gemeinsamen Ziel, gemeinsame Zielvorstellung, wo möchte ich denn hin? Das ist so der erste Schritt, um zu sehen, okay, wir stehen jetzt hier, keine Analyse, das ist der Ist-Zustand, das kann man durch Mitarbeiterumfragen machen, durch Mitarbeiter-Workshop einbinden, da stehen wir, das ist der Ist-Zustand, das hätten wir gerne. Da möchten wir hin, auch gemeinsam daraus eine Wertewelt entwickeln und Grundregeln aufstellen. Zweiter Schritt ist, alle Mitarbeiter dabei einzubinden. Das können eben auch durch einzelne Workshops sein, das können auch Stresspräventionsmaßnahmen sein, das können Resilienz-Workshops sein, dass man auch sagt, okay, das Thema ist uns jetzt wichtig, wir haben so eine gemeinsame Wertekultur, eine Kommunikationskultur entwickelt, eine Pausenkultur entwickelt, Mitarbeiter können daran partizipieren und haben auch die Möglichkeit, in einzelnen Workshops sozusagen ihre persönliche Resilienz zu stärken und auch dieses gemeinsame Werteziel zu erreichen. Dritter Schritt ist auch ganz wichtig, offene, transparente Kommunikation, dass man ganz klar sagt, was ist das Ziel überhaupt davon, warum machen wir das, was ist uns wichtig, weil uns die Mitarbeiter wichtig sein, das auch transparent zu kommunizieren. Und auch wichtig ist das Thema Flexibilität, um eben auch Fehlerkultur im Unternehmen zu etablieren. Auch Flexibilität zum Beispiel in Veränderungsprozessen. Ja, weil es gibt auch Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die haben Angst vor Veränderung. Ja. Veränderung wird auch sehr gerne als Bedrohung gesehen, ja, als wie eine Krise fast. Ja. Also so, da kommt jetzt ein neues Computerprogramm zum Beispiel und da sagt, na bitte nicht. Auch das klar zu kommunizieren, sagen, wir gehen jetzt in eine neue Richtung hinaus, Mitarbeiter offen mitnehmen und eben auch diese Flexibilität auch zu fördern. Und der letzte und der wichtigste Schritt ist es Etablieren der täglichen Gewohnheiten. Ja. Wenn es aus Workshops, aus unterschiedlichen Workshops gibt, ja, dann entstehen ja dann Ideen, Regeln und die müssen dann täglich gelebt werden. Und das auch immer wieder, zum Beispiel, ich sage, okay, wir erleben keine Pausenkultur, weil wir, die Leute arbeiten ständig durch in den Pausen und sind dadurch zu erschöpft oder können dadurch nicht mehr auch die Leistung bringen, weil kurzfristig bringt mir zwar eine Pause nicht zu machen, bringt mir kurzfristig schon etwas, aber langfristig nimmt es mir einfach zu viel Energie und das muss ich ja dann täglich etablieren und zum Beispiel eine Pausenkultur, da muss ich sagen, okay, wir haben jetzt eine neue Regel zum Thema Pause erarbeitet für uns alle und dann muss ich mir das Ziel setzen und sagen, okay, in 2 Monaten evaluieren wir nochmal, haben wir das umgesetzt, haben wir es nicht umgesetzt, was braucht es, um es besser umsetzen zu können. Auch diesen Prozess, ich sage immer, Resilienz ist eine Reise, ja, die dauert einfach, da macht man Fortschritte, da macht man wieder Rückschritte. Das ist ein Prozess, der dauert länger, weil es geht ja auch immer um tägliche Gewohnheiten, da muss man sich auf einmal umlernen. Das braucht ein bisschen für die Menschen selbst, jeder Einzelne für sich braucht ein bisschen Zeit, um sich die täglichen Gewohnheiten einzulernen. Aber auch das Unternehmen braucht eine gewisse Zeit und da ist es ganz wichtig, auch hin und wieder oder regelmäßig zu evaluieren, wo stehen wir, was haben wir schon umgesetzt, was haben wir nicht umgesetzt, was ist uns gut gelungen und wo können wir noch nachschärfen. Und dann kann ich sagen, in 3 Monaten treffen wir uns wieder und dadurch kann ich auch kontinuierlich Prozesse vorantreiben und auch kontinuierlich merken, okay, in diesem Bereich können wir noch mehr machen, in dem Bereich Kommunikation zum Beispiel oder im Bereich Eigenverantwortung, im Bereich kreatives Meeting, in der kreativen Meetingkultur, da können wir noch mehr machen und wie können wir die Meetings doch anders gestalten, damit wir mit mehr Energie im Meeting sind. Und das braucht es halt immer wieder auch zu evaluieren.
Und wie läuft das in der Praxis ab? Also ihr habt dann einen Workshop, ihr schreibt dann alles nieder, worauf ihr euch einigt und dann gibt es ein Commitment und dann in regelmäßigen Abständen wird einfach evaluiert, ob man noch auf dem richtigen Weg ist?
Genau, gibt jetzt unterschiedliche Ansätze. Wenn wir jetzt, ich nehme jetzt einen Ansatz her, es gibt einen Workshop, zuerst haben alle Mitarbeiter das System einmal gefasst, und dann gibt es irgendwann einen Workshop, wo man Ideen sammelt. Okay, wie könnte das in der Praxis ausschauen? Welche Rahmenbedingungen braucht es dafür? Was kann jeder für sich als Person dafür tun? Und was können wir als Team dafür tun? Dann hat man verschiedene Ideen gesammelt. Aus diesen Ideen sagt man, okay, das sind jetzt unsere 5 Favoriten. Die 5 Favoriten wollen wir jetzt umsetzen. 1, 2, 3, 4, 5. Dann einigt man sich noch, okay, wer macht was, wann, bis wie? Ja, also auch das ganz klar zu sagen, okay, man hat jetzt einen großen Elefanten, den in kleine Einheiten herunterzubrechen, zu sagen, diese 5 Maßnahmen, das sind jetzt priorisiert worden. Da haben alle Mitarbeiter gesagt, okay, die haben die meisten Stimmen bekommen, aber das sind am wichtigsten, weil man hatte ganz, ganz viele Ideen gesammelt und man kann ja nicht alle gleichzeitig umsetzen, sondern man schaut, okay, das sind die 5 wichtigsten. Und dann sagt man, okay, in 3 Monaten ist wieder ein Halbtages-Workshop, da treffen wir sie wieder, dann schauen okay, was ist gut gelungen in diesen 5 Maßnahmen, was ist nicht so gut gelungen. Und dann kann man sagen, okay, die 3 sind schon gut gelungen, wir nehmen wieder 2 neue Maßnahmen hinzu, die könnten vielleicht noch besser funktionieren und dann geht man dann Schritt für Schritt wieder weiter.
Und wie misst du Erfolg?
Für mich persönlich misst sich Erfolg, erstens arbeite ich natürlich auch Feedback von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die mir auch dann klar Feedback geben, so okay, da haben wir wirklich was reinbekommen. Für mich bedeutet Erfolg, wenn ich mit Unternehmen jahrelang zusammenarbeite. So wie vorher erwähnt, da bin ich seit 2020 dabei. Da gibt es kontinuierlich immer wieder Optimierungswünsche, Veränderungsprozesse. Es ist ja auch nicht nur das Unternehmen selbst muss sich ja ständig verändern, weil sich das Umfeld ständig verändert. Ja. Und auch dementsprechend ist auch Mitarbeiter konstant dran zu bleiben, zu sagen, okay, das Thema Gesundheit, Mitarbeitergesundheit, Resilienz in der Organisation ist ein kontinuierlicher Prozess. Und das ist für mich der schönste Erfolg, wenn es dann auch immer wieder sagt, okay, das haben wir super umgesetzt, das sind die 3 Sachen, die sind super gelungen. Die haben für uns als für unsere Mitarbeiter wirklich einen Mehrwert geboten. In einem halben Jahr sehen wir uns wieder, möchten wir weitermachen. Und das ist für mich so der größte Erfolg, wenn ich merke, dass nicht nur die Unternehmer zufrieden sind, sondern okay, wir buchen sie wieder, Herr Alma, sondern auch die Teilnehmer sagen, das ist echt cool, weil da haben wir echt einen Mehrwert davon und da gehen wir wirklich raus mit einem guten Gefühl.
Und was tust du, wenn Widerstand da ist, wenn Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen nicht wirklich bereit für diese Veränderung sind?
Das ist eigentlich einer der schwierigsten Themen, wenn Mitarbeiter gar nicht bereit sind. Ja. Also im Vorfeld versuchen wir natürlich schon die Motivatoren. Es gibt immer Mitarbeiter, die sind sehr veränderungsbereit, die haben eine große Motivation, die Dinge verändern. Die mal mit ins Boot zu holen und sozusagen diese mit Motivation mitzunehmen. Und im zweiten Schritt halt ganz wichtig ist es, dieses Warum zu erklären, was ist wirklich der Mehrwert für jeden Einzelnen, wenn er da mitmacht, für jeden Einzelnen, Gesundheit, Wohlbefinden, bessere Arbeitsplatzbedingungen. Also das ist, glaube ich, diese Vorteile ganz bewusst herausstreichen. Und in den meisten Fällen sind dann auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich so ein bisschen eher sträuben dagegen, durchaus empfänglich, wenn man ihnen auch ganz klar die Vorteile sagt, was das Team davon hat, was jeder Einzelne davon hat, was das Unternehmen davon hat. Und das muss man klar kommunizieren und auch versuchen, diese Hürden, die vielleicht da sind oder diese Ängste mal aufzunehmen und sagen, okay, was ist deine größte Angst oder wo siehst du das größte Problem? Und dann zu sagen, okay, wie können wir dieses Problem lösen oder wie können wir diese Angst auflösen? Ja?
Mhm. Denkst du, dass diese Arbeit überhaupt möglich ist, ohne eine externe Person, die einfach einen neutralen Blick auf das alles hat?
Schwierig. Also es ist nicht unmöglich, ja. Weil natürlich, man kann auch intern sich einen Mitarbeiter heraussuchen, der diese Workshop-Idee dann mitnimmt. Der Vorteil von extern ist, dass man eben diesen neutralen Blick hat auf der einen Seite und natürlich auch, dass man umfassende Erfahrung von anderen Unternehmen hat. Ja. Mhm. Wenn man jetzt nur hausintern, kennt man ja quasi nur seine persönliche Branche, sein Unternehmen. Und die Gefahr ist, dass es schon ein bisschen so vorgefertigte Meinungen gibt von Mitarbeitern. Das erlebe ich auch immer wieder oft, dass HR-Abteilungen mich dann vorbereiten und sagen, ja, das ist ein ganz schwieriger und die ist auch nicht so leicht. Und im Workshop, dem ist dann aber ganz anders war. Ja. Also wenn ich dieses quasi Briefing gar nicht erhalten hätte, hätte ich das gar nicht so wahrgenommen. Ja. Und das ist auch immer schön zu sehen, dass oft Arbeitsalltag und Workshop oft zwei verschiedene paar Dinge sind. Wir sind oft vielleicht im Arbeitsalltag so überfordert mit der Situation, in der Ist-Situation, dass der Wunsch nach Veränderung einfach wirklich groß ist und dazu sagen, okay, Workshop, da schmeiße ich mich jetzt voll rein. Auch wenn sie jetzt im Alltag an Veränderungen nicht so erfreut haben, weil sie eben überfordert sind schon. Ja. Drum ist extern oft funktioniert dann meistens doch besser, weil es diese vorgefertigten Meinungen nicht gibt und weil es natürlich auch die andere Perspektive gibt von anderen Unternehmen, von anderen Branchen. Ich bin ja auch in Online-Unternehmen. Ja. Das sind schon, also wenn man zum Beispiel auch das Thema Agilität hernimmt, die sind ja schon wesentlich weiter und haben schon ein ganz anderes Spektrum wie traditionelle Unternehmen. Und da kann man auch viel Know-how einbringen. Und das ist ja der Vorteil auch von extern. Ja.
Mhm. Und ein Thema, das wir bisher noch gar nicht erwähnt haben, ist Diversität im Team. Also inwiefern trägt ein vielfältiges Team zur Stärkung der Unternehmensresilienz bei?
Ein vielfältiges Team kann sehr viel beitragen, weil es sehr viele unterschiedliche Perspektiven bringt. Und gerade wir sind ja in einer Gesellschaft, die immer diverser wird. Ja, das ist auch ein Trend, der ist weder umkehrbar noch sonstiges, sondern der ist einfach, das ist gegeben, vor allem im urbanen Raum. Wir werden immer diverser und umso wichtiger ist es auch in Teams Diversität reinzubringen, weil man dadurch viel mehr Perspektiven reinbekommt. Fairerweise ist es auch ein bisschen schwieriger sozusagen zu führen, natürlich, ja, weil man einfach mehr Meinungen dann zusammenzubringen ist ein bisschen schwieriger. Aber der Mehrwert liegt dadurch, dass man mehr Perspektiven bekommt, mehr Lösungen, mehr Kreativität und langfristig gesehen hat das Unternehmen gewinnt dadurch, dass viel mehr Innovation möglich ist in der Diversität, als wenn es zu homogen ist. Wenn es eine sehr homogene Gruppe ist, dann denkt man sehr, also Techniker zum Beispiel sitzen dann so gemeinsam nur an technischen Lösungen und dann kommt von außen eine Idee daher, die ganz anders ist und das macht Diversität dann aus, wenn man auch aus unterschiedlichen, auch wenn es gerade darum geht, Kundenideen oder Kundenprodukte für Kunden zu entwickeln, dann brauche ich ja auch die Kunden sind ja sehr divers. Ja, das sind ja auch nicht, ich habe ja auch keine homogene Kundengruppe, sondern und darum ist es auch ganz, ganz wichtig, in der Mitarbeiterkommunikation, der Teamzusammenstellung zu schauen, dass man eben das divers hält, weil das auch langfristig sehr stärkend ist.
Mhm. Gut, und dann sind wir eigentlich auch schon fast am Ende. Zum Schluss habe ich noch eine Frage zusammengefasst. Was sind die drei wichtigsten Key Takeaways, damit ich mein Unternehmen resilient machen kann?
Erster Key Takeaways sind gesunde Mitarbeiter, sind zufriedene Mitarbeiter. Das ist auch, das macht Resilienz, das machen Workshops, das kann ich entwickeln, dass ich diese Mitarbeiter partizipieren lasse und sich hereinhole ins Boot. Das ist der erste wichtige Schritt, dass man die Mitarbeiter mitnimmt und auch sich klar macht, dass das ein sehr hilfreiches Instrument ist, seine Resilienz zu stärken. Es geht nur mit den Mitarbeitern, es geht nicht ohne Mitarbeiter. Zweites Takeaway ist, es gilt auch, Bewusstsein zu schaffen für Werte, für Ziele, für Visionen. Es gilt, etwas gemeinsam zu entwickeln und nicht ein Top-Down-Menü zu machen, sondern wirklich auch eine Wertekultur zu leben, auch in der Kommunikation, dass man auch dieses Kommunizieren, wie wir miteinander umgeht, ist eine wesentliche Rolle. Und zu guter Letzt, Resilienz ist eine Reise. Es gibt Fortschritte, es gibt Rückschritte. Wichtig ist es auch, dran zu bleiben, ja. Nicht einmal einen Workshop zu machen und zu sagen, ja, das hat eh nichts gebracht, sondern wirklich auch zu sehen, das als langfristiges Projekt zu sehen, weil wenn man es langfristig macht, wenn man langfristig dranbleibt, dann entwickelt man was, dann schafft man gemeinsam ein Thema, dann profitieren nicht nur die Mitarbeiter durch persönlich mehr Resilienz, sondern auch das Unternehmen wird resilienter für alle Widerstände, die es so gibt am Markt.
Also Resilienz ist ein Marathon und kein Sprint.
Genau.
Mhm. Ja. Okay, mit diesen drei Key Takeaways sind wir auch schon am Ende dieser Folge angekommen. Karl, danke für deine Einblicke und Tipps.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. War sehr gerne dabei.
Danke auch an alle Zuhörenden. Ich hoffe, dass ihr aus dieser Episode viel mitnehmen konntet, um eure eigenen Unternehmen widerstandsfähiger und damit zukunftsfähig zu machen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, besser gründen, bleibt resilient.
Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Weitere Folgen mit spannenden Gästen findest du auf fürgründer.de/podcast oder du abonnierst uns jetzt hier auf deiner Streaming-Plattform. Du möchtest dein Lieblingsthema hier im Podcast hören? Dann schreibe uns deinen Themenwunsch an podcast@fürgründer.de.